Also zum Beispiel der Begriff Bio ist im Lebensmittelbereich geschützt. Da musst du strenge Kriterien für erfüllen.
Ja.
Der Begriff Ökostrom ist nicht geschützt. Und da würde ich mir schon wünschen, dass diese Begriffe Grünstrom, Naturstrom, Ökostrom, dass die alle mal auf so eine Weise gesetzlich reguliert werden.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Energieaustausch. Wir sind Caro und Svea von Green Planet Energy und wir hosten diesen Podcast. Wir haben heute zwei Gäste aus der Ferne zugeschaltet, aus München und aus Wien, Annika Flatley und Andreas Winterer. Beide arbeiten bei Utopia. Annika als leitende Redakteurin schreibt unter anderem zu den Themen Energie- und Wärmewende. Und Andreas ist Chefredakteur bei Utopia und beschäftigt sich viel mit dem Thema Ökostrom. Und genau darüber wollen wir heute auch sprechen, denn wir wollen zusammen darüber diskutieren, was echter Ökostrom ist und woran ihr ihn erkennt.
Ja, hallo ihr beiden. Schön, dass ihr da seid. Annika und Andreas, ihr arbeitet beide bei Utopia. Beschreibt doch vielleicht unseren HörerInnen erstmal, was macht ihr da eigentlich genau und was ist der Unterschied zu anderen Plattformen?
Das mache ich gerne. Utopia ist Deutschlands führende Medienmarke für Nachhaltigkeit. Wir bieten als Redaktion Inspiration, Information, Orientierung zu allen wichtigen Fragen rund um ein nachhaltiges Leben. Und unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit möglichst vielen Menschen zugänglich zu machen und natürlich auch so mit unseren Mitteln eben dazu beizutragen, dass auch Politik und Wirtschaft die richtigen Weichen stellen. Und ich denke, wir unterscheiden uns da von anderen Medien einfach darin, dass wir das schon seit 2007 machen und uns da explizit auf dieses Thema konzentrieren und das auf das sehr umfassend abbilden.
Krass, ja, ich wusste gar nicht, dass es euch schon seit 2007 gibt. Ich bin sicher, dass viele von unseren Mitgliedern und KundInnen euch auch kennen und regelmäßig lesen. Du hast ja jetzt gesagt, das Thema Nachhaltigkeit spielt bei euch eine große Rolle, mit Sicherheit auch Klimapolitik oder Klimafragen. Wir haben uns gefragt im Vorfeld, wie erzählt ihr eigentlich in der heutigen Zeit oder ich sag mal so in der Stimmung, die gerade herrscht, dieses Thema? Hat sich da was verändert? So, du sagst jetzt, seit 2007 seid ihr da unterwegs. Also gibt es noch, habt ihr das Gefühl, man kann das noch positiv erzählen, die Geschichte?
Das glaube ich schon. Aber ich glaube, man muss vielleicht noch stärker, als es früher der Fall war, so ein bisschen nach, ich nenne es mal nach Zielgruppen unterscheiden. Mhm. Es ist meiner Erfahrung nach schwierig oder schwieriger geworden, über diese ganz großen Erzählungen von wie schlimm in Zukunft alles werden wird, wirklich so richtig viele Leute zu erreichen. Man erreicht die vorangehen, nenne ich es mal. Aber ich glaube, viele andere Menschen erreicht man fast nur noch, wenn man sehr, sehr praktisch kommt. Also wenn man Erzählungen über Nutzen, über Kosten und so weiter hat. Und ich glaube, dass es prinzipiell einfach vielleicht noch wichtiger ist als früher, auch wenn es immer schon wichtig war, dass man mit seinen Narrativen wirklich auch Anknüpfungspunkte zum Leben der LeserInnen findet. Also dass man es schafft zu erzählen, warum betrifft mich das, was bedeutet das für mich, was kann ich tun oder auch lassen. Einfach, dass man die Leute dort abholt, wo sie stehen, würde ich sagen, ist so das Zentrale.
Aber ich finde tatsächlich, dass ihr das bei Utopia auch super, super gut schafft. Also immer wenn ich mich im Nachhaltigkeitsdschungel also ein bisschen lost fühle, dann denke ich eigentlich immer, ach, bei Utopia gibt es doch bestimmt einen Artikel dazu. Und ich finde, ganz oft sind das so auch total praxisnahe Vorschläge und super verständliche Infos. Also genau für alle anderen auch, die jetzt zuhören und sich manchmal lost fühlen im Nachhaltigkeitsdschungel. Ich finde, bei euch findet man immer guten Wegweiser eigentlich.
Ja, danke für das Kompliment. Das ist unser Ziel.
Sehr gerne.
Da kann ich eigentlich auch gut meine nächste Frage dran anknüpfen. So, habt ihr das Gefühl, dass denn trotzdem, sage ich mal, entgegen der Mainstream-Erzählung gerade so ein Interesse da ist? Das klang jetzt ja bei Caro auch gerade schon so durch. Ich glaube schon, es gibt wahrscheinlich schon auch viele Menschen, die sagen, oh, ich möchte es eigentlich richtig machen, aber ich weiß gar nicht so richtig wie, ne?
Auf dem Gebiet kompetent zu sein, war vor 20 Jahren leichter, als es heute ist. Also wir erleben ja eine unglaubliche Explosion des Know-hows, das eigentlich notwendig ist. Und ihr sagt ja selber, im Nachhaltigkeitsdschungel, genau. Und der ist ja nicht gelichtet worden, der ist ja noch genauso vielfältig und noch vielfältiger und schwieriger und anspruchsvoller geworden. Und da so niedrigschwellige Stufen reinzuschneiden, kostet dich halt manchmal auch den Preis, dass du nicht mehr ExpertInnen in irgendeiner Weise erreichst, weil die vielleicht sagen, das ist mir zu niedrigschwellig oder sowas. Mhm. Ja, und da muss man halt sehr, sehr schlau mit diesen Zielgruppen umgehen und sich überlegen, wie kann ich die dazu bringen oder wie kann ich ganz normale Menschen dazu bringen, etwas, was ihnen eigentlich schon wichtig ist, wofür sie sich aber nicht viel Mühe geben möchten eigentlich, sie eben dazu bringen, es doch zu tun, ja, indem man sie ihnen irgendwie leicht macht.
Ja. Ihr habt ja da ganz vielfältige Themen, die ihr bearbeitet, also auf eurer Webseite, aber ihr habt ja auch einen Podcast und so weiter. Zum Beispiel zum Thema Wärmepumpe arbeitet ihr. Aber ihr habt ja auch so einen Ökostrom-Ratgeber. Und da würden wir euch gerne mal fragen, was sind die Kriterien, nach denen ihr bewertet, was guter Ökostrom ist? Weil ich finde, Ökostrom ist immer so ein Gut oder so eine Ware, sage ich mal, das ist ja so schwer zu greifen. Das ist ja nicht wie du kaufst dein Lebensmittel im Biomarkt und schmeckst den Unterschied, sondern der Strom kommt genauso aus der Steckdose wie vorher. Könnt ihr mal sagen, nach welchen Kriterien ihr da bewertet, was guter Ökostrom für euch ist?
Also wir haben da eine ganze Reihe von Kriterien, aber du sagst es ganz richtig, das Hauptproblem ist, dass es eigentlich keine strengen Kriterien gibt. Also man kann, ja, das sind immer die gleichen Elektronen unser Anliegen ist dann halt darauf hinzuweisen, wohin fließt das Geld, das du ausgibst. Mhm. Also es ist ja völlig egal, wo der Strom herkommt. Es ist nicht völlig egal, aber physikalisch, ja, ist es jetzt erstmal, kannst du das nicht steuern. Du hast keine Wahlmöglichkeit. Aber was du kannst, ist steuern, wohin das Geld geht. Und das ist eigentlich der Ausgangspunkt des Ganzen. Wie kannst du steuern, wo das Geld hingeht? Nämlich, indem du deinen Anbieter suchst, wo dein Geld hingeht. Und da muss man sich eben überlegen, gibt es Kriterien, die diese Anbieter erfüllen können? Und ein wichtiges Kriterium ist natürlich, treibt dieser Anwender die Energiewende in irgendeiner Weise voran? Und wie glaubwürdig tut er das? Und auch das wiederum ist so schwierig herauszufinden, dass ein gut gehbarer Weg ist, zu sagen, gibt es denn vielleicht schon jemand, der sich darum kümmert, das mal herauszufinden? Und da gibt es jemanden, da gibt es die Siegel, und ich nenne da mal zwei Siegel, das ist das grüne Strom-Label, das wird vor allen Dingen von Umweltverbänden und NGOs getragen, und das OK-Power-Label, das gilt als eher industrienahes Label, ist aber auch ein sehr gutes Label. Und diese beiden Label sind für uns schon mal eine Grundvoraussetzung, dass wir uns einen Ökostromanbieter überhaupt näher anschauen. Also es gibt auch immer wieder Ökostromanbieter, die zum Beispiel dieses Label nicht haben. Dafür gibt es auch spezielle Gründe. Und wo wir sagen würden, es wäre vielleicht schon gut, die irgendwie bei uns drin zu haben, aber das ist halt schwierig, das wirklich auf eine Weise zu erfassen. Da haben wir nicht die Möglichkeiten, die Siegel haben. Da ist es für uns leichter, auf diese Siegel zu verweisen. Jetzt ist es aber so, dass auch diese Siegel nicht vollkommen sind und zum Beispiel nicht alle ausschließen können, ob sie zu Konzernen gehören, die noch mit Atomkraft oder auf sehr aufwendige Weise noch mit Kohle verbunden sind. Und da muss man dann sich genau, und das machen wir uns dann die Mühe, schauen uns an, mit wem sind die denn verbunden, haben die Töchter, sind die selber die Tochter eines Unternehmens? Und da scheitern schon mal viele dran. Und das ist manchmal schon auch erheblicher Rechercheaufwand, das rauszukriegen. Da ist es aber auch so, dass wir uns zum Beispiel bei Kollegen umschauen. Es gibt die Robin Wood-Liste für Ökostrom, die ich auch sehr gut finde und wo man auch sagen kann, also wenn die was empfehlen, dann ist es wirklich, das hat Hand und Fuß. Manchmal sind sie vielleicht aus unserer Sichtweise ein bisschen zu hart oder so. Also weil da kommt wieder das Niederschwellige. Es nützt ja nichts, drei perfekte Angebote zu haben, die halt irgendwie nicht genau das bieten, was die Menschen in der jeweiligen Stromwechselsituation haben wollen. Ja. Und wir schauen uns zum Beispiel an, hat der Anbieter auch noch konventionelle Stromtarife drin. Das wollen wir eigentlich nicht haben. Also wir wollen einen überzeugenden Anbieter, der sagt, der belegen kann, was wir tun, zahlt auf die Energiewende ein. Dafür sorgen zum Beispiel diese Label. Und die sagen, wir machen nichts anderes als Ökostrom. Das sind zum Beispiel so ein paar Kriterien. Wir schauen uns aber auch an, wie transparent stellen die Angebote dar. Also zum Beispiel, ich finde es nervtötend, wenn keine saubere Stromkennzeichnung vorliegt oder wenn da Das gibt's schon, das sind Grenzfälle. Ja, da fliegt dann, na, also wenn alle guten Kriterien erfüllt sind und jemand ist intransparent, dann merke ich sowas eher kritisch an.
Mit Transparenz meinst du jetzt, dass ich als Kundin nachvollziehen kann, was es für Tarife gibt oder was meinst du damit genau?
Ich meine damit, dass ich weiß, woher kommt denn der Ökostrom. Also ja, okay. Es ist ja so, du kannst ein Anbieter sein, der seinen Ökostrom komplett in eigenen Anlagen erzeugt, in Anlagen, die dir gehören oder in Anlagen, mit denen du direkt Verträge hast und wo du direkt deinen Ökostrom einkaufst. Oder du kannst jemand sein, der halt bei irgendeinem Wasserwerk Ökostrom einkauft, also eigentlich Strom erstmal einkauft und die Herkunftsnachweise dann irgendwo, keine Ahnung, aus skandinavischen Ländern einkauft und das zusammenrührt und dann 10% in irgendeinen Topf wirfst, um für die Energiewende was zu tun. Das ist immer noch gut, ja. Aber das ist schon was, das muss dann mal so ein bisschen kritisch auch beleuchtet werden. Das meine ich mit Transparenz. Ja. Da ist zum Beispiel auch wichtig, also aus welchen Ländern kommt dieser Strom, aus welchen Ländern kommen die Herkunftsnachweise und Kriterien. Was auch noch interessant ist, ist, sind es Unternehmen, die zum Beispiel durch ihre Unternehmensform ganz klar machen, wir wollen was für die Gesellschaft tun, also Purpose-Unternehmen, gemeinwohl-bilanzorientierte Unternehmen, solche Sachen. Das ist etwas, was auch positiv beiträgt.
Ich glaube, so dieses Thema Herkunftsnachweise, da können wir noch mal ein bisschen genauer drauf eingehen, weil ich habe das Gefühl, dass vielen das gar nicht bewusst ist, dass es auch innerhalb der Ökostromanbieter ja Unterschiede gibt. Also du hast es eben schon gesagt, aber ich würde es noch mal einfacher zusammenfassen. Also man kann entweder Ökostrom anbieten, den man an der Börse kauft und dann kauft man ein entsprechendes Herkunftszertifikat aus einem anderen Land, klebt es darauf sozusagen und kriegt dann ein Ökostromsiegel. Oder man sagt, wir beziehen Strom tatsächlich nur aus erneuerbaren Anlagen, also Wind, Wasser, Sonne. Und das macht natürlich schon einen Unterschied, weil man damit auch aktiv die Energiewende voranbringt und nicht die Zertifikate von schon abgeschriebenen Anlagen verwenden kann. Wichtig ist für euch, wo kommt der Strom her? Wo fließt das Geld hin? Und auch, was treibt das Unternehmen an? Was hat das noch für einen Purpose? Habe ich noch was vergessen?
Das sind so die wirklich entscheidenden Kriterien. Ja. Wir versuchen schon auch andere Dinge zu entfassen. Also du kannst eine Windmühle hinstellen, aber du kannst auch eine Windmühle hinstellen und dir Gedanken darüber machen, was passiert denn mit der Umgebung, den Vögeln, den Anwohnern, keine Ahnung was. Das ist auch nochmal was. Aber das kann man halt schwer messen. Da kann man nur schauen, wie gut stellen Anbieter das dar.
Und würdet ihr euch da eigentlich auch von der Politik klarere Kriterien wünschen? Also das nicht sich nur auf Siegel und oder verschiedene Siegel und Label beruft, sondern dass es auch einen klaren Kriterienkatalog.
Naja, der ganze Quatsch mit den Herkunftsnachweisen ist ja letztlich, weil das EEG das so ein bisschen auch erzwingt, also im Zuge dessen und diese ganzen Dinge, das EEG genauso wie das System der Herkunftsnachweise sind ja ursprünglich sehr kritisiert worden. Aber auf der anderen Seite haben sie natürlich auch Dinge in Bewegung gesetzt. Es ist ja auch nicht nur schlecht, dass man sagen kann, ich kaufe den Strom hier und ich kaufe die Herkunftsnachweise da. Aber wenn halt das dazu führt, dass ich als Stromanbieter in der Lage bin, eigentlich nichts zu tun und einfach nur Geld verdiene mit Leuten, die Ökostrom kaufen wollen, dann ist halt irgendwie doof. Und da würde ich mir schon... Also zum Beispiel der Begriff Bio ist im Lebensmittelbereich geschützt. Da musst du strenge Kriterien für erfüllen. Ja. Der Begriff Ökostrom ist nicht geschützt. Und da würde ich mir, wir haben ja auch so eine Green Claims Gesetzgebung, die jetzt demnächst anläuft, da würde ich mir schon wünschen, dass diese Begriffe Grünstrom, Naturstrom, Ökostrom, dass die alle mal, dass vielleicht auf so eine Weise gesetzlich reguliert werden. Und wo man sagen muss, dass das vielleicht staatlich reguliert ist, wobei staatliche Regulierung hilft halt auch nicht immer nur. Ja, aber wenn es Regulierungen gäbe oder Kriterien, wo man sagen würde, du darfst deinen Ökostrom nur dann Ökostrom nennen, wenn A, B oder C. Ja, aber auch dann würden halt viele nur kommen und würden versuchen, diese Mindestkriterien in irgendeiner Weise einzuhalten. Und auf der anderen Seite ist es ja so, wir wollen natürlich auch die großen Konzerne dazu bringen, letztlich umzusteigen und die dann nur zu gängeln. Ich weiß nicht, wie sehr das in der Realität dann funktioniert. Aber ich würde mir insgesamt mehr von der Politik wünschen, um deine Frage etwas kürzer zu beantworten.
Und ich finde auch den Punkt Transparenz, das habt ihr ja auch schon diskutiert, ich finde, das ist halt wirklich ein wichtiger Hebel, weil es ja schon, also das ist ja eigentlich Verbrauchertäuschung, dass man sagt, hier, du zahlst halt ein bisschen mehr für deinen Strom, weil dir Klimaschutz, Umweltschutz, Naturschutz wichtig ist. Du zahlst was drauf und denkst dann, du tust was Gutes und im Endeffekt ändert sich aber gar nichts im System. Und das finde ich schon echt ganz schön happig. Vor allem gibt es so viele Menschen, die auch irgendwie knapper bei Kasse sind und die dann sagen, mir ist es aber trotzdem wert, jetzt nochmal mehr dafür auszugeben. Und da finde ich schon echt, das ist eigentlich ein Skandal und es reden viel zu wenig Leute drüber.
Naja, wenn man sich das jetzt mal historisch anschaut, die Frau Merkel hat noch in einer Zeit, ich weiß nicht, ob sie da Umweltministerin war, gesagt, es wird in Deutschland nie mehr als 5 oder 8%, das war, glaube ich, sogar eine Zeitungsanzeige, nie mehr als 5 oder 8% Ökostrom geben. Das war eine Aussage, die ist jetzt vielleicht 25 Jahre ungefähr her. Also nagel mich da jetzt nicht auf 5 Jahre plus minus fest. Und heute wissen wir, dass wir so bei 50% liegen, sage ich mal vereinfacht gesagt. Mal ein bisschen drüber, mal ein bisschen drunter, Dunkelflauten, Hellbrisen etc. Und da haben wir doch schon eine ganz schöne Menge geschafft. Und da wäre jetzt für mich die Frage, haben wir es wegen dem EEG geschafft oder haben wir es wegen der Leuchtturmunternehmen geschafft? Und ich glaube, die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten. Und deswegen wäre ich mit dem Verbrauchertäuschungsding so ein bisschen, ich finde es ein bisschen, also es sind ganz klar Leute unterwegs, die machen Verbrauchertäuschung, ja. Aber ich finde, man darf den Begriff auch nicht so leichtfertig benutzen. Es braucht glaubwürdige Player, die darauf hinweisen, hier findet Verbrauchertäuschung statt. Das glaube ich schon.
Andreas, du hast gerade schon gesagt, wir haben ja schon richtig viel geschafft, wenn wir auf die Energiewende gucken. Vor allem aber, wenn wir auf den Strombereich gucken. Also wir haben sehr viel Erneuerbare in unserem Stromsystem. Aber es gibt Sektoren, die da leider noch ein bisschen hinterherhinken. Und das ist auch der Wärmesektor. Annika, für dich ist ja das auch so ein bisschen dein Expertenthema, das Thema Wärmewende. Kannst du uns nochmal erklären, wie eigentlich auch Ökostrom und der Stromsektor und der Wärmesektor zusammenhängen bzw. zusammenhängen sollten?
Ja, ich glaube, du hast da gerade schon was ganz arg Wichtiges gesagt. Ne? Wir haben uns so lange zu Recht auch so stark darauf fokussiert, wie wir eigentlich unseren Strom erzeugen, dass wir erst die letzten Jahre so richtig angefangen haben, drüber zu sprechen, wie wir auch beim Gebäude- und Wärmesektor eigentlich weiter Richtung Klimaneutralität kommen. Und ich glaube, dass da einfach inzwischen auch vollkommen klar ist, dass gar kein Weg dran vorbeiführt, dass Strom der wichtigste Energieträger sein wird der Zukunft, auch was Wärmeerzeugung angeht. Egal, ob das jetzt über strombetriebene Wärmepumpen ist oder dann über Fernwärme, die durch Wärmepumpen erzeugt wird. So oder so wird dort Strom eine ganz große Rolle spielen. Und wenn wir das ernst meinen mit der Klimaneutralität 2045, dann führt an dem erneuerbaren Strom auch im Wärmebereich gar kein Weg vorbei. Ich denke, daran führt sowieso kein Weg vorbei. Ne? Wir müssen unabhängiger werden von fossilen Energieimporten. Ökostrom können wir selber erzeugen. Wir wissen, wie es geht. Wir haben die Anlagen, wir haben die Kapazitäten. Ja, wir müssen da vielleicht schon noch so ein bisschen was umbauen im Stromnetz. Aber grundsätzlich können wir dadurch einfach unabhängiger werden. Und diesen Ökostrom, den wir ja nur selbst erzeugen können, sollen, müssen wir auch in Zukunft noch stärker nutzen, um eben auch im Wärmesektor und auch im Mobilitätssektor Richtung Klimaneutralität uns zu bewegen.
Und was sind aus deiner oder vielleicht auch eurer Sicht die Kernherausforderungen, die wir da haben? Genau, wir haben beide schon gesagt, wir sind da leider nicht so schnell unterwegs, wie wir eigentlich unterwegs sein sollten im Wärmesektor. Woran liegt das genau?
Sprichst du vom ganzen Wärmesektor oder geht es dir speziell um Wärmepumpen?
Also schon um den gesamten Wärmesektor, aber genau wie du gesagt hast, sind ja Wärmepumpen eigentlich mit einer der Kerntechnologien, die wir sowohl sozusagen in der Direktheizung im Haus brauchen, aber auch wenn wir auf die Fernwärme gucken, dann wird es da ja eigentlich auch viel um Großwärmepumpen gehen. Und sogar wenn wir in die Industrie gucken, könnte man ja eigentlich viel auch mit Großwärmepumpen machen. Also ich finde, die beiden Dinge lassen sich eigentlich gar nicht so gut voneinander entkoppeln.
Nee. Nee, absolut. Und ich glaube, dass quasi für den gesamten Bereich, aber da sind die Wärmepumpen auch so ein bisschen symptomatisch, finde ich, eigentlich die größte Herausforderung, vor der wir stehen, ja nicht mehr so sehr eine technische ist. Also in den letzten Jahren haben wir viel über die technischen, praktischen Herausforderungen gesprochen, sondern ich glaube, dass das größte Problem eigentlich diese permanente Unsicherheit ist, die mit der Wärmewende verbunden ist, ne? Also zum Teil eine Unsicherheit, die, denke ich, in den letzten Jahren auch durch gezielte Desinformation, kann man, glaube ich, schon sagen, geschürt wurde. Zum Teil aber schon auch eine wirklich sehr, eine sehr politische, regulatorische Unklarheiten, die einfach nach wie vor bestehen. Ich glaube, dass das die größte Herausforderung ist, dass die Industrie, glaube ich, würde sagen, ja, können wir. Wir haben, die Hersteller haben investiert, die Installationsbetriebe haben investiert und ich glaube, die stünden bereit und schreien eigentlich nach Planbarkeit. Ich glaube auch, dass die Haushalte ein ganzes Stück weiter sind als noch vor ein paar Jahren und dass da inzwischen sich viel mehr auch darauf einlassen, dass wir halt umdenken müssen, was die Wärmeerzeugung angeht. Wir haben jetzt gerade gesehen, Wärmepumpen sind die am meisten verkaufte Heizungsart dieses Jahr. Ne? Also ich glaube wirklich, der Ball liegt eigentlich gerade bei der Politik, zu sagen, wir brauchen jetzt diese Planbarkeit und diese Verlässlichkeit sowohl für die Haushalte als auch für die Industrie. Und das betrifft, klar, die Wärmepumpen, das betrifft die Fernwärme, aber das betrifft auch sowas, worüber wir gerade auch ja erst anfangen zu sprechen, wie die Stilllegung der Gasnetze. Ne? Ich glaube, da versucht sich auch gerade die Regierung nicht unbeliebt zu machen, aber ich glaube, da steckt auch noch ganz viel Konfliktpotenzial drin, wenn jetzt nicht dann mal bald die Städte wirklich klare Ankündigungen machen, wie es mit den Gasnetzen weitergeht und eben damit auch nochmal Planbarkeit schaffen.
Es gibt ja auch das Instrument der kommunalen Wärmeplanung, was, glaube ich, in dem Hinblick ganz spannend ist. Das machen wir zum Beispiel auch, dass wir Kommunen unterstützen, diese Wärmepläne zu schreiben. Und da geht es ja genau darum zu gucken, wo kann eigentlich die Wärme wie bereitgestellt werden? Wo können vielleicht auch Haushalte über ein Fernwärmenetz, ein Nahwärmenetz versorgt werden? Wo müssen sich Haushalte aber dann vielleicht auch Gedanken machen, wie kann ich individuell meine Wärme erzeugen und dann vielleicht auf eine Wärmepumpe setzen? Du hast gerade schon gesagt, genau, die Politik ist am Ball. Wie blickst du denn auf die politische Debatte gerade im Wärmethema?
Zur Wärmepumpe selbst ist ja eigentlich, gut, man muss sagen, inzwischen sehr klar, dass die eine sehr effiziente Heiztechnologie ist, weil sie es eben schafft, aus Umweltwärme nutzbar zu machen zum Heizen, weil sie eben nicht einfach Gas 1:1 in Wärme umwandelt oder Strom 1:1 in Wärme umwandelt, sondern halt irgendwo im Verhältnis von 1:4 oder 1:3 oder je nachdem Wärme erzeugt. Und wenn man dann eben noch quasi zugrunde legt, dass wir ein immer stärker erneuerbares Stromsystem haben, dann sind wir dabei bei einer klimaneutralen Wärmeerzeugung. Insofern ist das eigentlich auch von der Effizienz und von der Klimafreundlichkeit quasi unschlagbar. Und wir wissen ja auch inzwischen, zumindest die sich damit beschäftigen, dass es eben auch in sehr viel mehr Gebäuden längst sehr, sehr effizient nutzbar ist, als es lange Zeit hieß. Dann hieß es ja eben oft, oh je, dann musst du da deinen Altbaukern sanieren und deine Heizung komplett rausreißen und Fußbodenheizungen rein und ich weiß nicht, was da alles erzählt wurde. Und das inzwischen ist ja eigentlich klar, dass diese ganzen technischen Hürden sind in den meisten Fällen lösbar. Ne? Aber eben, da
ja,
haben halt.
Da würde ich vielleicht noch ganz kurz einhaken, Annika, weil ich finde, das ist wirklich, also das ist, glaube ich, auch eine Entwicklung in der technischen Debatte gewesen. Aber diese Debatte um, das geht im Altbau nicht und das ist dann viel zu teuer und man muss dann alles sanieren. Also klar ist ein saniertes Haus besser, aber ein saniertes Haus verbraucht ja auch weniger Energie, wenn ich Öl oder Gas verbrenne. Also das ist irgendwie so No-Brainer. Und ich lebe auch in einem Altbau mit uralt Heizkörpern und einer Wärmepumpe und es klappt super. Also man braucht keine Fußbodenheizung. Man muss nicht im Neubau wohnen, um eine Wärmepumpe einzusetzen. Und da gibt es aber noch so viele Mythen, die wirklich auch rund um die Wärmepumpe unterwegs sind. Da habt ihr, glaube ich, auch schon viel zu gemacht, ne?
Ja, auf jeden Fall, weil das tatsächlich einfach auch so ein Thema ist, was sich immer noch hält, ne? Also wo auch wirklich diese diese Kampagnen von, ich weiß nicht, ob ich hier Medien nennen darf, aber von bestimmten Seiten sehr verfangen haben. Dass da die Menschen zu verunsichern. Und ich glaube, das ist auch was, was man immer wieder erzählen muss und immer wieder erzählen sollte. Und wo auch viele, nicht nur wir, sondern viele gute Arbeit leisten, da immer wieder zu sagen, es ist nicht so kompliziert, wie ihr denkt. Es ist keine Zukunftstechnologie. Es ist eine ausgereifte Technologie, die eben auch für sehr, sehr viele Gebäude schon längst funktioniert.
Ich würde einmal gerne dann noch den größeren Rahmen aufmachen. Also wir sehen ja schon so ein bisschen, wo immer ein Konsens der Vernunft zu bestehen scheint, gibt es plötzlich eine Gruppe von Leuten, die diesem Konsens quasi widersprechen und sagen, das ist alles ganz anders und die Wärmepumpe ist furchtbar. Das nächste, was kommen wird, ist jetzt auch die Angstmacherei zum Beispiel vor einer Wehrpflicht, die politisch ausgenutzt werden wird. Und darüber kann man jetzt im Einzelnen diskutieren, aber es ist schon so, dass ich halt sehe, dass bestimmte politische Kräfte einfach auf die Unzufriedenen schauen, ja, und sagen, wie können wir die adressieren, wie können wir die auf unsere Seite ziehen, und ein Angebot wie, find doch einfach mal die Wärmepumpe scheiße, find doch einfach mal die Windmühle scheiße, kommt halt bei diesen Leuten gut an. Und da geht's, glaube ich, auch gar nicht mehr um Sachargumente. Deswegen weiß ich gar nicht, ob Sachargumente überhaupt noch helfen. Aufklärung hilft sicher, oder Demystifizierung, oder einfach sichtbar machen, welche Gegenkampagnen da dahinter steht. Und sowas wie dieser Wärmepumpenaufstand gegen Habeck. Also das ist einfach, das finde ich unglaublich, was da passiert ist. Und da finde ich, müsste auch mal eine Nachbereitung stattfinden.
Ein valider Punkt in der Debatte, ich glaube, den sollte man schon einmal benennen, war, dass dieser erste Entwurf des Heizungsgesetzes eben keine finanzielle Kompensation vorsah oder keinen sozialen Blickwinkel hatte, sage ich mal, ne? Dass sich das nicht alle leisten können. Aber es gibt immer noch genug Menschen, die sich das leisten können und trotzdem.
Das ist schon was sich die nachhaltige oder ökologische Bewegung als Ganzes als Kritik gefallen lassen muss, dass wir es in unserem Wunsch, das Richtige zu tun, und in unserem Wissen, dass es eigentlich eilt, dass wir da zuweilen den Blick dafür verlieren, dass dann nicht jeder so schnell mit kann, weder von der Einsicht noch von den Mitteln her. Und auch da sei nochmal genannt, wir haben 40 Millionen unsanierte Gebäude in Deutschland. Das ist auch, also so viel Handwerker haben wir gar nicht, um das alles so schnell machen zu können. Oder es gibt so Einzelsituationen, also du sagst, du bist in einem Altbau, hast eine Wärmepumpe, ich wohne in einem Mietverhältnis, mein Vermieter kann sich den Einbau einer Wärmepumpe gar nicht leisten. Und dann sage ich, ja, was mache ich denn jetzt, ja, in irgendeiner Form? Und aus diesem, was mache ich denn jetzt, ja, dann bin ich halt dagegen. Oder in der Diskussion sage ich halt, ja, geht ja eh alles nicht. Und diese Art von Kommunikation oder diese Art von, es gibt zu wenig Überlegungen, wie wir auch die Problemstellen mitnehmen können, ja. Diese Art der Kommunikation müssen wir irgendwie loswerden. Wir müssen besser darin werden, die Leichtigkeit ja nicht zu betonen, sondern wir müssen halt auch an der Leichtigkeit arbeiten. Also wir brauchen auch bessere Pläne, glaube ich.
Das stimmt, und du sprichst ein total wichtiges Thema an, das Thema zur Miete leben und gar nicht die Entscheidungshoheit sozusagen darüber zu haben, wie heize ich eigentlich. Und das betrifft in Deutschland ja auch total viele Menschen. Also total viele Menschen wohnen zur Miete. Und da gibt es einfach schon dann natürlich auch nochmal Herausforderungen. Wer stemmt die Investition? Wie kann man das machen? Es gibt da zwar auch Lösungen für. Also es gibt ja Contracting-Modelle, da mietet man quasi die Wärmepumpe. Aber man braucht eben auch immer Immobilienbesitzende, die zum einen auch so ein Stück weit Know-how, eine Kapazität mitbringen und dann natürlich auch den Willen, das zu machen. Und ich glaube, das bremst so vor allem im urbanen Raum auch sehr stark in Teilen die Energiewende aus. Also wir haben auch in einer Podcast-Folge über Mieterstrom gesprochen. Da geht es ja um PV-Anlagen auf dem Dach. Das ist natürlich ein super Modell, um den Strom zu den Menschen auch zu bringen und die Leute an der Energiewende zumindest auf der Stromseite beteiligen zu können. Aber ich glaube, genau im Wärmebereich müssten wir eigentlich auch noch viel mehr über solche Lösungen sprechen, dass wir eben auch in Mehrfamilien, in Quartieren, in Mehrfamilienhäusern und in Quartieren auch dahin kommen, diese Lösungen wirklich in die Praxis zu bringen. Und ich glaube auch dieses, das mal zu erleben und mit Leuten drüber zu sprechen, das hilft halt auch. Und das würde ja auch die, ich glaube, das würde diese Bewegung auch total krass beschleunigen. So und die Berührungsängste einfach total abbauen.
Ja.
Ja, stimme ich dir vollkommen zu. Ich würde, glaube ich, auch noch ergänzen. Ich glaube, dass wir da auch gerade, wenn wir über Mehrfamilienhäuser sprechen und über VermieterInnen, dass es da auch nochmal Änderungen an den Förderungen geben werden muss, geben wird hoffentlich, die das nochmal einfacher macht, eben da umzusteigen, ohne die MieterInnen zu stark zu belasten. Und ich glaube aber auch, wenn wir jetzt über Innenstadtlagen sprechen, dass wir uns nicht nur daran festhalten sollen, wie schaffen wir das jetzt, dieses Haus irgendwie mit einer Wärmepumpe zu beheizen, sondern wir stehen ja gerade quasi kurz davor, dass es die kommunalen Wärmepläne gibt, die da sicherlich auch nochmal mehr Fernwärmeanschlüsse beinhalten werden.
Das finde ich eine schöne Brücke zwischen Strom und Wärme, deswegen würde ich da gerne nochmal drauf eingehen. Es gibt ja dynamische Stromtarife, die bedeuten, dass sich der Strompreis viertelstündlich verändert. Also normalerweise, oder das ist so das Gelernte, man hat einen Stromtarif, der kostet halt immer x Cent die Kilowattstunde. Das ganze Jahr über, in jeder Stunde, egal wenn ich Strom verbrauche, kann man messtechnisch auch gar nicht so genau sagen, wann eigentlich welcher Strom verbraucht wird. Und dann auch als Voraussetzung mit der Digitalisierung gibt es eben diese dynamischen Stromtarife. Annika, kannst du nochmal erklären, warum das so wichtig ist, auch insbesondere im Hinblick auf die Wärmepumpe und warum es aber auf der anderen Seite auch so spannend ist für genau die Leute oder die Häuser, die mit Wärmepumpen ihre Wärme produzieren.
Um es irgendwie knapp zu fassen, geht es ja einfach darum, dass wir in einem Energiesystem, in dem immer mehr Strom durch erneuerbare Energien erzeugt wird, einfach eine stärker schwankende Erzeugung haben, wetterabhängig. Und dass darauf unsere Netze und unser Verbrauch, wie du gerade gesagt hast, eben in den vergangenen Jahrzehnten noch nicht ausgelegt war und dass das in Zukunft einfach sehr viel stärker nötig sein wird, dass wir sagen, wir erzeugen eben, wir verbrauchen viel Strom dann, wenn auch viel erneuerbarer Strom im Netz ist und wir schauen, dass wir, wenn gerade nicht so viel Sonne- und Windstrom da ist, weniger verbrauchen. Und dazu sollen ja diese dynamischen Stromtarife eben anreizen. Und das ist aber natürlich für Haushalte besonders dann interessant, wenn sie eben Geräte haben, die tatsächlich auch viel Strom verbrauchen. Also ob ich jetzt, ich sage jetzt mal lapidar, wann ich jetzt meine Spülmaschine anstelle, macht jetzt noch nicht so viel aus, an dem, wie viel ich da sparen kann, wenn ich es zu einem günstigen Zeitpunkt mache. Aber eben mit großen Stromverbräuchen wie Wärmepumpe oder E-Auto-Wallbox oder Batteriespeicher macht es eben unter Umständen durchaus Sinn. Und deshalb ist es für solche Haushalte interessant und auch nötig, um das Stromsystem langfristig zu stabilisieren.
Ja, das stimmt. Und genau unsere Sichtweise ist auch darauf, dass das eben total entscheidend wird für die Energiewende, dass wir versuchen, unsere Stromverbräuche möglichst gut mit dem Zeitpunkt, wo wir viel Erneuerbare haben, zusammenzubringen. Und das jetzt auch, das wird, finde ich, immer dann auch oft so ein bisschen falsch rumgedreht, dass man sagt, man muss dann wann anders Strom verbrauchen oder das ist alles so schwierig. Es ist einfach eine totale Chance, weil der Strom dann sehr günstig ist und man dann eben ein sehr effizientes Stromsystem aufbauen kann oder Energiesystem eigentlich, nicht nur ein Stromsystem, was dann gut aufeinander aufbaut und sich gegenseitig ergänzt und unterstützt. Und das, finde ich, ist so spannend daran auch, dass man genau dann, wie du auch gesagt hast, Verkehrssektor, Wärmesektor, Stromsektor, man verknüpft es auf eine effiziente Art und Weise. Und das ist eigentlich was wir total dringend brauchen.
Ich möchte mal ein ganz plattes Beispiel nennen. Ich habe eine Waschmaschine und im Zuge des Durchblätterns der Anleitung stelle ich fest, dass diese Waschmaschine Folgendes kann. Nämlich, sie kann mit einer App verbunden werden, die wiederum mit meiner Photovoltaikanlage, die ich leider nicht habe, verbunden werden kann. Und in dem Augenblick, wo genug Sonne da ist und der Wetterbericht sagt, es wird jetzt 2 Stunden so bleiben, läuft die Waschmaschine an. Ich finde das eigentlich sau clever und ich fühle mich überhaupt nicht unter Druck gesetzt, dass ich jetzt meine Wäsche erst um 14 Uhr waschen kann, sondern das ist doch super, das ist wirklich super clever. Und jetzt auch in der Industrie, glaube ich, könnte man, also nehmen wir mal, das ist jetzt ganz schwierig, ich bin kein Experte für dieses Industrieding, aber das Gießen eines riesigen Bauteils ist ein mit so viel Zeit umwobenes Projekt, dass man da dann auch entscheiden kann, das machen wir jetzt nicht während der Dunkelflaute, wo der Strom teuer ist, sondern das machen wir natürlich während der Hellbrise, wo halt günstig ist in irgendeiner Form. Also ich glaube, dass da ganz viele Probleme lösbar sind und dass wir halt zu wenig über die Lösungen sprechen. Und was mich auch wahnsinnig nervt, letzte Woche habe ich eine Mail bekommen von einem Professor, der mir wieder erzählte, warum das alles nicht geht und dieses nicht geht und jenes nicht geht, wo ich mir dachte, du, wenn du dein Leben einfach mal investieren würdest in die Lösungen statt in die, warum es nicht geht, dann wäre uns schon geholfen. Also ein Professor mehr, der sagt, in diese Richtung müssen wir weiterarbeiten.
Ja, das finde ich einen sehr guten Ansatz, weil es ist ja nicht so, dass wir nicht auch Herausforderungen hätten, die wir auch nochmal lösen können und sollten. Und je mehr konstruktiv an der Lösung mitarbeiten, desto besser ist es. Ich würde gerne zum Abschluss nochmal euch so ein bisschen persönlicher fragen. Also wir haben jetzt viel auch über Herausforderungen gesprochen, was schon gut läuft, wo wir aber irgendwie eigentlich nochmal einen Zahn zulegen sollten. Wenn ihr so auf die aktuelle Debatte guckt und genau diese Herausforderungen, und wir haben auch so ein bisschen die Rollbacks, die wir erlebt haben, in der Vergangenheit auch andiskutiert. Gibt es bei euch vielleicht Tricks oder Tipps, bestimmte Sachen, die ihr macht, die euch helfen, ja, einfach nicht den Mut zu verlieren, nicht die Hoffnung zu verlieren, irgendwas, was euch Kraft gibt, auch für eure Arbeit bei Utopia, wo ihr euch ja auch immer sehr intensiv mit Nachhaltigkeitsthemen auseinandersetzt und sehr genau verfolgt auch, wo geht es eigentlich voran und wo sind wir vielleicht eigentlich auch ein Stück hinter dem, was wir eigentlich noch schaffen sollten.
Also ich gebe dir vollkommen recht, ne? Es gibt Tage, da denkt man sich, kann das hier alles noch wahr sein? Stehen wir wirklich mit unserem ganzen Wissen hier irgendwie 2025 da und tun so, als könnten wir irgendwie über Klimaschutz verhandeln? Es gibt Tage, da möchte man verzweifeln, aber gerade dann, also für mich persönlich ist es das, was einen dann weitermachen lässt, so zum einen der Gedanke, aber wer, wenn nicht wir? Also ich glaube, dass es in solchen Zeiten umso mehr einfach starke Gegenstimmen braucht, starke Stimmen, die sich eben einsetzen für Klimaschutz, für Demokratie und so weiter. Ich glaube auch wirklich, dass man sich da oft gar nicht so verunsichern lassen oder so falsche Narrativen aufsetzen sollte, sage ich mal. Es gibt diesen Begriff, den ich vor kurzem gelernt habe, der pluralistischen Ignoranz, den ich sehr schön finde. Also so das Gefühl, man ist in der Minderheit, aber man eigentlich in der Mehrheit ist. Ne? Ich weiß nicht, es gibt eine Studie aus dem Frühjahr, da hat mich mein Chefredakteur noch drauf aufmerksam gemacht. Uni Bonn war, glaube ich, daran beteiligt. Es war eine weltweite Befragung von Menschen, von denen letztendlich knapp 70% gesagt haben, sie wären quasi bereit, monatlich was zu geben für den Klimaschutz. Sie glauben nur nicht, dass andere es auch wären. Und das darf man sich, finde ich, schon, oder sollte man sich schon auch immer wieder bewusst sein. So, es sind durchaus die Menschen auch bereit, was zu tun. Und wir sind nicht irgendwie allein auf weiter Flur.
Cool, vielen Dank, Annika. Andreas, magst du auch was teilen?
Ja, ich schaue da schon mit großer Sorge drauf. Ich beschäftige mich seit ein paar Jahren mit diesen Themen EU Green Deal, CSRD, also die Vorschriften, die Unternehmen dazu bringen sollen, über Nachhaltigkeit zu berichten und das sehr detailliert, datenbasiert, wissenschaftlich, methodisch darzulegen. Mit der Green Claims Verordnung, also wie können Unternehmen darüber reden und so weiter und so fort. Und als ich mich da so halbwegs eingearbeitet hatte, dachte ich wirklich Respekt, was die EU da geleistet hat. Und jetzt sehe ich in den vergangenen 18 Monaten, wie das alles in Klump und Asche gehauen wird. Das ist jetzt okay, ein bisschen übertrieben und apokalyptisch. Also es wird schon sehr stark demontiert und da habe ich echt die Sorge, wie viel bleibt denn davon noch übrig? Jetzt ist es aber auch so, ich mache auch noch einen anderen Podcast, wo ich viel mit Leuten aus Unternehmen spreche, und wenn ich mit diesen Leuten spreche, höre ich ein Festhalten an Zielen, die sich Unternehmen selber gesetzt haben. Also es sind natürlich dann schon eher die besseren Unternehmen und nicht unbedingt die, die sagen, Nachhaltigkeit ist mir völlig egal, die gibt es nämlich nach wie vor. Aber diese Leute, mit denen ich da gesprochen habe, sind oft so sehr an ihrem Ziel interessiert und sagen, wir lassen uns jetzt durch das Schwanken der Politik nicht beirren. Ja? Und das sagen die nicht nur, um irgendwie ein Werbesprüchlein loszusagen, sondern die überzeugen mich damit sehr häufig. Und das ist wiederum etwas, was mir Hoffnung gibt. Und das sieht man, glaube ich, schon auch daran, dass es in Teilen der Politik jetzt so eine Energierückdrehdebatte gibt und die in der Wirtschaft eigentlich eher sagen, nee, bitte, jetzt hört's mal auf mit dem Debattieren, wir brauchen jetzt einfach mal was. Also zum einen wegen der Unsicherheit natürlich, aber auch zum anderen, weil das bringt jetzt niemanden mehr weiter. Wir wissen, dass bestimmte Richtung, also das fossile Energien, das läuft halt nicht mehr. Ja.
Das erinnert ja an diese Atomverlängerungsdebatte, also als die Atommeiler länger laufen sollten von Seiten der Politik und die Betreiber gesagt haben, bitte nicht.
Genau, ja. Auch da wird es nicht, also da werden wir garantiert jetzt in den nächsten 5 Jahren noch mehr Debatten zu dem Thema erleben. Und wenn irgendwie Fusionsenergie kommt, dann wird's noch mal, dann werden wir das Thema nochmal ganz frisch aufmachen. Aber insgesamt glaube ich, also das gibt mir Hoffnung, dass auch viele Unternehmen sagen, nee, wir wollen Verantwortung unternehmen und wir wollen Dinge anders machen. Aber ohne Frage gibt es auch Unternehmen, denen es wurscht ist, die nur gezwungen werden und so weiter. Ja.
Aber ich finde, Andreas, wenn ich da nochmal einhacke, es ist ja, ja das Wollen, ne? Die Unternehmen wollen, aber ich finde, es ist auch was, das Hoffnung macht, dass man mal in manchen Bereichen zumindest das Gefühl hat, da ist es eigentlich schon gelaufen, weil da geht es auch gar nicht mehr um Wollen oder Nicht-Wollen, sondern es geht um die Wirtschaftlichkeit und da braucht mir auch keiner mehr kommen und sagen, mach das nochmal so wie vor 20 Jahren, weil es ist irgendwie, da hat der Markt längst entschieden in manchen Bereichen.
Oder um mal ganz kleines Ding nochmal reinzuschieben, was Hoffnung macht. Ich beobachte die Ökostromszene ja schon sehr, sehr lange. Die meisten Anbieter sind noch da, während viele Billiganbieter nicht mehr da sind. Mhm. Ja. Und das ist schon was, wo man sagen muss, naja, welches System funktioniert denn jetzt hier irgendwie besser? Ja, kann man jetzt noch über Details diskutieren und das irgendwie auseinanderklabüsern wieder. Ja. Aber ihr wisst, was ich sagen will.
Ja, das stimmt. Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet halt nicht nur, dass man nachhaltig wirtschaftet, so im Sinne von, wir machen nichts, was der Umwelt schadet, sondern dass man halt auch mit Blick auf wirtschaftliche Aktivität irgendwie nachhaltiger denkt.
Genau, ist eine der drei Säulen der Nachhaltigkeit, ist die wirtschaftliche Nachhaltigkeit.
Ja, genau. Und ich finde auch so, dass viele Debatten, die wir jetzt führen, da ist auch so ein bisschen mein Eindruck, das ist fast wie so ein letztes Aufbäumen und jetzt kommt nochmal alles aus der Schublade und aus der Mottenkiste, was man irgendwie an Instrumenten noch versucht, um dann doch zu verhindern, dass sich die Erneuerbaren schlussendlich durchsetzen und wir die Fossilen im Boden lassen. Und wenn man sich das unter dem Aspekt anguckt, dann finde ich, kann man diese Debatten auch nochmal ein bisschen anders einordnen einfach. Wir haben euch im Vorfeld gefragt, welchen Song ihr auf unsere Playlist setzen wollt. Genau, wir haben eine Playlist gebastelt über diese Podcast-Folgen hinweg, mit Songs, die einfach Mut machen oder einfach auch mal Energie geben. Manchmal ist es auch gar nicht so ein tiefgründiger Text, sondern einfach nur ein richtig gutes Lied, wo man vielleicht auch gerne mittanzt. Welche Songs möchtet ihr auf unsere Playlist setzen? Andreas, starte du doch gerne.
Ich starte, weil ich bin ein bisschen älter, ein Kind der 80er Jahre, wo Synthpop ganz neu war und ich setze auf meine Playlist Orchestral Maneuvers in the Dark mit dem Song Talking Loud and Clear. Ein feiner Song, der auch ein bisschen melancholisch klingt, sehr synthpoppig, aber zugleich so Klassiknoten drin hat. Und im Text geht es auf mysteriöse Weise um die Dinge, die, wie soll ich sagen, nicht um die unausgesprochenen Dinge, also es heißt Talking Loud and Clear, aber in Wirklichkeit reden sie gar nicht über die wirklich wichtigen Dinge, die bleiben unausgesprochen, aber sie verstehen sie trotzdem. Und das gefällt mir sehr gut. Und es gibt auch noch auf YouTube ein schönes 80er-Jahre-Video dazu, das ich sehr süß finde, weil es so herrlich retro ist.
Das macht dann auch gute Laune beim Angucken, glaube ich. Klingt auf jeden Fall so. Annika, hast du auch einen Song dabei?
Ich glaube, mein Song wäre von Annemai Kantereit, 3 Tage am Meer. Ah, ja. Weil das für mich so ein bisschen gute Laune-Ding ist, so ein bisschen irgendwie dran erinnert, dass es auch echt manchmal einfach gut tut, aus dem ganzen Ding mal rauszukommen und ein bisschen Perspektivwechsel zu haben und auch auf sich selber aufzupassen.
Das stimmt, das ist ein sehr schöner Song, den höre ich auch gerne. Das ist cool. Svea, hast du auch einen Song?
Ich entscheide mich heute mal für einen, der auch vor allem gute Laune macht, der ist auch schon ein bisschen älter. Von Tom Petty, Learning to Fly. Den höre ich irgendwie gerne, weil ich finde, der passt auch ein bisschen zum Thema heute. Also es geht ja darum, wenn man fliegen lernt, dann what goes up must come down. Also irgendwie wird man auch auf dem Boden landen, aber man steht auch wieder auf und fliegt weiter. Und du?
Ich nehme heute auch mal einen Klassiker, Unwritten von Natasha Bedingfield. Seitdem ich auch darüber nachgedacht habe, welche Songs ich auf die Playlist setze, höre ich den rauf und runter. Und ich finde den richtig, richtig gut. Kann man auch richtig schön schief mitsingen. Erfreut man auch die Leute um sich rum. Ich muss in der Bahn immer ein bisschen aufpassen, aber das ist mein Song, den ich auf die Playlist setze. Genau, und damit sind wir auch schon am Ende unserer Aufnahme. Und wir sagen vielen, vielen Dank euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt und euch dazugeschaltet habt. Und ja, wir hoffen, ihr hattet auch so viel Spaß wie wir hier auf unserem Sofa. Und danke euch.
Ja, vielen Dank auch von mir.
Danke euch vielmals, dass wir dabei sein durften, dass wir mit euch sprechen durften.
Wir hatten großen Spaß und ja.
Ja, schön, dass ihr wieder dabei wart. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen natürlich, dass euch die Folge gefallen hat. Ihr habt es gehört, ihr könnt euch bei Utopia informieren auf der Seite. Ihr könnt auch gerne mal auf unserer Webseite schauen, wie wir eigentlich Ökostromqualität definieren. Und hört auch gerne mal in unsere Playlist rein. Und wir verlinken euch in den Shownotes auch den Podcast von Utopia und auch den Podcast, den Andreas angesprochen hat, von Same. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns eine gute Bewertung da lasst und ein Abo. Und macht's gut, bis bald.
Tschüss.